Deutschlandfunk, Information und Musik.
Social Distancing, der Begriff, der das Corona-gerechte Verhalten bezeichnen soll, ist ja eigentlich eine grandiose Fehlbesetzung, eine Unpräzision. Denn auf soziale Nähe muss und soll ja gar nicht verzichtet werden, sie ist wichtiger denn je, nur halt eben auf Distanz, per Skype, Zoom, 2 Meter Abstand. Viel besser passend würde, wenn wir beim Anglizismus bleiben, Physical Distancing, physische Distanz. Die körperliche Nähe außerhalb des eigenen Hausstandes, die ist tabu, das Händeschütteln, die Umarmung der guten Freundin, die flüchtige Berührung. Sozial ist nach wie vor, wer Abstand hält. Was das alles mit uns macht, darüber hat sich die Literaturwissenschaftlerin und Publizistin Elisabeth von Tadden Gedanken gemacht. Sie hat sich schon lange vor Corona mit dem Verhältnis des modernen Menschen zu Nähe und Berührung beschäftigt, zuletzt in ihrem Buch »Die berührungslose Gesellschaft« von 2018. Frau von Tadden, das Coronavirus zwingt uns zum Abstand halten. Warum fällt es uns denn so schwer, auf körperlichen Kontakt, auf die körperliche Nähe zu verzichten?
Das ist eine menschliche Ursituation, um die es da geht. Das ist das Säugetierhafte an uns. Und ich glaube, man tritt dem Menschen nicht zu nahe, wenn man ihn bisweilen daran erinnert, dass er ein Säugetier ist. Und das bedeutet, dass er die physische Nähe zu anderen, seinen Gleichen, zu anderen Lebewesen, das kann natürlich bisweilen auch einfach ein Hund sein, klar, aber letztlich geht es darum, dass ein anderes Lebewesen uns signalisiert, wenn wir es berühren. Wir täuschen uns nicht, es gibt uns. Wir können in Ruhe gewiss sein, dass wir nicht allein sind. Und diese Biochemie der Berührung, die ist durch nichts ersetzbar. Die ist sozusagen unsere zweifelsfreie Ressource, lebendig zu sein. Alle anderen Ressourcen können auch trügen. Also die anderen Sinne, das Sehen, das Hören. Aber das Tasten, das Berühren, die körperliche Nähe eben nicht. Die geben uns Gewissheit und dass das ein menschliches Urmotiv ist, das ist überall nachzulesen, ob es um die heilenden Hände von Jesus von Nazareth geht in der biblischen Geschichte oder ob es um die Amme des Odysseus geht, die blind ist, aber den Heimkehrer trotzdem erkennt, weil sie seine Narbe berührt. Und die Geschichten sind zahllos, die belegen, dass die Berührung eine Erkenntnisquelle allererster Güte ist.
Ich selbst habe das ja am Anfang der Corona-Krise auch selber gespürt und auch total schwierig gefunden, bei Treffen oder auch bei Interviews aufs Händeschütteln zu verzichten. Warum ist dieser erste Kontakt, dieser Berührungskontakt so wichtig, um auch den weiteren Kontakt herzustellen?
Also zunächst mal geht es uns, glaube ich, allen ähnlich, dass man plötzlich geradezu erschrickt darüber, wie man daran gewöhnt ist, über Berührungsformen Kontakt aufzunehmen. Und der Handschlag gehört sicherlich in ganz besonderer Weise dazu. Es gab ja sogar diese lustigen konservativen Definitionsversuche, die gesagt haben, es gehöre zur deutschen Leitkultur, sich die Hand zu geben. Darin ist natürlich aber auch mitgesagt, dass es eine kulturelle Geschichte ist. Also nicht in allen Kulturen ist es eine der Üblichkeiten, einander Respekt zu bezeugen. Aber ich glaube, dass man schon sagen kann, dass in unseren westlichen Gesellschaften der Handschlag, wo man ja mit der Innenfläche der Hand die Innenfläche der Hand eines anderen berührt. Und das sind zwei extrem verletzbare Flächen, dass man damit einen Vertrauens- und Respektsbeweis und damit aber auch eben die Herstellung einer sozialen Beziehung untergleichen signalisieren kann. Das ist, glaube ich, nicht ja von der Hand zu weisen. Schon wieder so eine dieser Redeweisen, wo die Hand drin vorkommt. Und man kann gespannt sein, wie lange wir auf diese Art der Respektsbezeugung verzichten können.
Sie haben sich ja in Ihrem Buch Die berührungslose Gesellschaft mit genau diesem Phänomen vor Corona beschäftigt. Ist die Distanz nicht doch auch etwas, was der freiheitsliebende Mensch, der moderne Mensch befürwortet?
Ja, und zwar ganz ausdrücklich. Und deswegen möchte ich selber auch immer betonen, wie sehr wir beides brauchen. Die Distanz und die Nähe. Und ich würde gar nicht finden, dass das eine durch das andere ersetzbar ist oder gar gegeneinander ausgespielt werden können. Die Distanz bedeutet für uns zunächst mal, dass wir als Individuen unsere Eigenart spüren können, dass wir spüren können, wir werden eben nicht von anderen niedergewalzt. Berührung ist ja auch immer eine Frage der Macht und der Zwangsgemeinschaften auch gewesen, dass man einfach unfreiwillig mit anderen das Zimmer teilen musste, das Bett teilen musste und so weiter. Da hat die Moderne für Freiheiten und für Abstand gesorgt. Dieses wunderbare große Wort von der Lyrikerin Ingeborg Bachmann, Abstand oder ich morde, weist darauf hin, dass man eine Grundberührungsangst kennt als Mensch, die davon handelt, dass man nicht von anderen verletzt werden will und dass die ihre Macht nicht missbrauchen dürfen. Und die Distanz ist sicherlich eine der ganz großen Errungenschaften. Und umgekehrt aber würde ich halt sagen, dass die andere große Errungenschaft die freiwillige Nahbarkeit ist. Nämlich, dass man sagen kann, ich möchte anderen nah sein. Und das ist eben genau das, was in Corona auf so erschreckende Weise plötzlich wegfällt. Wir können nicht mehr sagen, ich möchte anderen nah sein, ohne dass wir damit zur Gefahr werden.
Das heißt, das Gleichgewicht von Nähe und Distanz ist in der Corona-Zeit aus dem Gleichgewicht geraten?
Ja, das ist es. Und ich finde, darin liegt die eigentliche Herausforderung, wenn man nicht sagen will, Gefahr. Aber ich glaube, es ist auch eine Gefahr, weil diese freiwillige Nahbarkeit sicherlich zu den Grundzutaten der Moderne gehört, dass wir einander nah sein dürfen, aber nicht müssen. Dass wir Abstand zueinander halten dürfen, aber es nicht müssen. Dass wir also in einem Wechselspiel sind, aus dem unsere individuelle und gesellschaftliche Erfahrung eigentlich konstituiert ist, zwischen Geselligkeit und Rückzug. Und wenn da die Übergänge blockiert sind, wie sie gegenwärtig blockiert faktisch sind, dann ist das zunächst tief unheimlich, weil ich glaube, dass es uns als moderne Wesen, die wir geworden sind und die wir werden wollten, darum haben die Menschen lange genug gekämpft, dass uns das wirklich in Frage stellt. Und ich selber empfinde das als zutiefst unheimlich, dass diese Balance, dieses komm mir nicht zu nah und gleichzeitig berühr mich, dass diese Balance plötzlich fragil ist, um nicht zu sagen hinfällig.
Wer kommt besonders schlecht mit dieser Situation klar?
Also ich riskiere jetzt, dass ich das, was viele schon gesagt haben, wiederhole. Aber ich glaube, es muss immer wiederholt werden. Die Alten sind in ihrer besonderen Verletzbarkeit des hohen Alters diejenigen, auf deren Schultern wir die Krise austragen. Und das ist, finde ich, eine wirkliche zivilisatorische Zäsur, dass wir sagen, wir spalten die Alten ab. Die isolieren wir so lange in ihren Unberührbarkeiten, bis die Krise vorbei ist. Und an dieser Stelle, glaube ich, werden wir uns noch bitterlich fragen, wie das eigentlich möglich gewesen ist, dass wir eine so riesige Gruppe unserer Gesellschaft unberührbar gemacht haben. Und die Kinder, ganz zweifellos, sind die zweite riesige Gruppe, die keine starke Stimme in der Öffentlichkeit hat und deren Lebendigkeit durch körperliche Nähe konstituiert ist. Es gibt keine Kindergruppe, die nicht so spielt, dass sie miteinander in dichtester Nähe sind. Und diese Lebendigkeitserfahrungen, also die Lebendigkeit der verletzlichen Kreatur, wird ganz gewiss besonders von Alten und Kindern repräsentiert. Und dazwischen sind halt die Altersgruppen derer, die sich irgendwie am Arbeitsmarkt flexibel durchwinden. Aber die winden sich schon irgendwie durch.
Unberührbarkeit haben Sie genannt, ein schlimmes Wort.
Also eine Errungenschaft und ein schlimmes Wort, beides. Es ist ein schönes und ein schlimmes Wort. Die Unantastbarkeit der Würde ist nicht umsonst eine der ganz wunderbaren Metaphoriken der Gesellschaft, die aus dem Nationalsozialismus hervorgegangen ist. Aber wenn man denn gar nicht mehr angetastet wird, dann ist der Zustand eines eingefrorenen Fremdseins in sich selbst gefährlich nah. Und insofern ist die Unantastbarkeit oder die Unberührbarkeit eine große Kulturleistung und gleichzeitig liegt in ihr der Kern, dass die Lebendigkeit nicht mehr zu spüren ist, die in jeder freiwilligen Nahbarkeit liegt. Ich wünschte, wir würden diesen Balanceakt hinkriegen.
Sagt die Publizistin Elisabeth von Taten. Mit ihr sprach ich über den Verzicht auf Nähe und Berührung in der Corona-Zeit.